die Vorlesungsreihe Queer Einsteigen hier in Halle hinterfragt genau diese gängigen Vorstellungen von Geschlecht. Vor 2 Wochen wurde da die strukturelle Normierung von Heterosexualität betrachtet. Und die Grundlage von Heterosexualität ist ja wiederum eine strikte Einteilung der Menschen in 2 Geschlechter. Aber wie passt denn diese Einteilung, wenn die nicht eindeutig zu fällen ist? Also sind Menschen durch den Staat verordnet, sich als Mann oder Frau zu definieren? Und was sind Konsequenzen für den Betroffenen und dessen Familie? Mit diesen Fragen wird sich Rebecca Pates morgen in dem Vortrag Sex und Staat beschäftigen. Sie lehrt in Leipzig im Bereich der Politikwissenschaft und forscht unter anderem zur Organisation von Gender. Ich freue mich, Sie jetzt hier am Telefon grüßen zu können. Hallo.
Hallo.
Wie sind denn die rechtlichen Rahmenbedingungen, die der Staat bezüglich des Geschlechts aufstellt? Also nach welchen Kriterien wird das Geschlecht zum Beispiel jetzt festgelegt?
Das Gesetz sieht selber keine Definition von Geschlecht vor. Das Gesetz sieht vor, dass Geschlechter bei Geburt eines Kindes eindeutig festgelegt werden. Die Feststellung selber übernimmt aber natürlich nicht das Gesetz, sondern der Arzt, der die Geburt des Kindes melden soll. Das heißt, es wird Medizinern überlassen, zu bestimmen, ob ein Kind als Mann oder als Frau aufwachsen soll. Und das ist dann ein Problem, wenn Kinder nicht eindeutig einzuordnen sind. Also es passiert da ab und zu, immer mal wieder, dass Leute geboren werden, entweder deren Genitalien nicht eindeutig männlich oder weiblich sind oder deren Genitalien nicht den Chromosomen entsprechen. Das heißt, ein Kind könnte männliche Chromosomen haben und weibliche Geschlechtsorgane und umgekehrt. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass es oft passiert, aber es passiert ab und zu. Was daran interessant ist, ist natürlich nicht nur, was mit diesen Leuten passiert, sondern wir sehen an dem Umgang des Staates mit diesen Abweichungen auch sehr viel darüber ab, was Geschlecht im Staat überhaupt soll.
In Deutschland ist ja eben auch das Auffällige, dass das sehr von so sogenannten biologischen Dingen einfach abhängig ist.
Ja, genau. Also das Geschlecht wird nach körperlichen Merkmalen festgestellt, nach äußeren körperlichen Merkmalen. Und Geschlecht heißt aber natürlich auch die Zuschreibung von bestimmten sozialen Merkmalen, also bestimmten Geschlechterrollen und eines bestimmten Verhaltens. Das hatten Sie ja gerade schon angesprochen. Das Gesetz und das Alltagswissen geht von Heteronormativität aus, also geht davon aus, dass Leute, die als Männer bezeichnet werden, sich in der Regel in Frauen verlieben sollen und mit Frauen ihr Leben verbringen sollen. Ähnlich geht man von bestimmten sozialen Merkmalen aus. Männer sind aggressiver zu sein als Frauen und Frauen haben bitterlicher zu sein und so weiter. Und das hat ja ein paar Auswirkungen aus das Gesetz. Zum Beispiel sollen eben Männer Wehrpflicht machen und nicht Frauen. Das heißt, der Staat ist daran interessiert, festzustellen, ob Leute Männer oder Frauen sind, weil das Gesetz Männern und Frauen unterschiedliche Pflichten auferlegt.
Ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf den Fall, dass das zum Beispiel bei der Geburt dann nicht eindeutig ist, haben die Eltern da irgendein Mitspracherecht wie wird das dann entschieden?
Also wenn bei der Geburt festgestellt wird, dass ein Kind nicht eindeutig einem bestimmten Geschlecht zuzuordnen ist, der Arzt und die Eltern sollen aber dem Standesamt berichten, wie das Kind heißt, das geboren ist und welches Geschlecht es hat. Das sieht das Personenstandsrecht vor. Dann werden in der Regel die Ärzte die Eltern auf den ungewöhnlichen Fall hinweisen und ihnen sagen, dass Intersexualität ist natürlich keine Kategorie. Man kann ein Kind nicht als intersexuell melden. Das heißt, dem Kind muss ein eindeutiges Geschlecht zugewiesen werden. Und man könnte ja davon ausgehen, dass einem Kind mit ambigen Merkmalen einfach ein Geschlecht zugewiesen wird. Und dann kann man ja schauen, wie sich das Kind entwickeln wird. Es gibt auch Statistiken darüber, welche Form von Intersexualität mit welcher Geschlechterrolle eher einhergeht. Also man kann eigentlich schon sehr früh feststellen, schon bei Geburt feststellen, ob es wahrscheinlich ist, dass das Kind sich später als Frau oder als Mann fühlen wird. Und man könnte ja eigentlich diesen Kindern einfach dieses Geschlecht per Recht zuweisen und dann schauen, ob es sich anders wie entscheidet, wenn es älter wird. Man kann sich ja als Erwachsener entscheiden, ob man seine Geschlechtszuweisung ändern möchte. Da kann ich auch noch was drüber sagen. Aber gut, das passiert meistens nicht. In der Regel soll das Kind so weit wie möglich einem bestimmten Geschlecht zugeordnet werden, also auch physisch, also auch körperlich, damit es körperlich so aussieht, als sei es Mädchen oder Junge. Und sehr oft werden Leute, die intersexuell geboren werden, als Mädchen deklariert. Und zwar einfach deswegen, weil man sagt, dass es viel einfacher sei, eine Öffnung zu produzieren als einen funktionierenden Penis. Das heißt, wenn die Eltern sich darauf einlassen, werden die Kinder dem weiblichen Geschlecht zugeordnet und dem Kind wird eine Operation oder mehrere Operationen zugefügt. Und diese Operationen bestehen unter anderem oft darin, dass die Klitoris oder der Mikropenis verkleinert wird, abgeschnitten wird, konkret gesagt, und eine Öffnung produziert wird. Und diese Produktion der Öffnung ist zum Teil das größere Problem, weil natürlich können Sie sich ja vorstellen, wenn jemand eine Öffnung in den Körper gemacht wird, dann versucht der Körper, die immer zu schließen. Mhm. Und das ist ja in dem Bereich nicht anders als im Ohr oder in der Wange oder sonst irgendwo. Das heißt, das Ganze zieht sehr viel nach sich. Dem Kind muss immer wieder diese Öffnung aufgemacht werden, offen gehalten werden.
Ist es dann nicht eigentlich Körperverletzung so?
Das wird von intersexuellen Organisationen oft gesagt. Erstens greift man bei sehr kleinen Kindern ein. Zweitens sind die Nachfolgeeingriffe gehen über Jahre hinweg, bis das Kind selber diese Öffnung aufrechterhalten kann. Und eigentlich gibt es sehr wenige Studien darüber, ob nicht das sexuelle Empfinden dieser Kinder nachhaltig gestört ist. Also es gibt keine Studien darüber. Also man kann nicht sagen, ist gestört, ist nicht gestört. Mhm. Man weiß es einfach nicht. Aber wenn man es nicht weiß, experimentiert man natürlich mit dem Leben von diesen Kindern. Man setzt einfach voraus, es ist besser für das Kind. Sieht aus wie alle anderen Mädchen. Überlässt es nicht dem Kind, es später zu entscheiden. Und das führt natürlich zu sehr großen Frusterlebnissen, auch dieses Problem mit der ständigen chirurgischen Intervention in den Leib eines Kindes. Und sehr viele Leute sagen inzwischen, dass das Körperverletzung sei. Man sollte doch die Kinder so lassen, wie sie sind. Und wenn sie selber später entscheiden, dass eine Intervention notwendig sei, dann sollten die das doch später selber entscheiden können.
Ja.
So passiert das im Moment aber oft noch nicht, auch wenn Ärzte immer mehr sensibilisiert werden sollten.
Das Spannende ist ja eben, dass so eine strikte Einteilung ja, oder so eine, die dann ja auch eben genau mit so einem, mit so einem Leben, einfach mit dem Aufwachsen und dann später auch im jugendlichen Alter und im Erwachsenenalter, dass ja das schon sehr, sehr wichtig ist, einfach genau diese Zweiteilung. Mhm. Und da ist eben die Frage, das kann man ja auch sehr gut und gerne kritisieren. Was haben Sie denn da für einen Standpunkt? Also, dass eben genau so eine Probleme vielleicht nicht auftreten würden, wenn man gar nicht erst sagen würde, ich teile jetzt hier in irgendwelche Geschlechter ein.
Es ist eben so, dass die meisten Leute, die geboren werden, sich auf dem Kontinuum von Weiblichkeit und Männlichkeit befinden, auch körperlich. Aber gut, ich meine, vom Verhalten und von den sozialen Merkmalen her wissen wir das ja ohnehin, dass sehr viele Leute sich nicht ganz klar nur männlich oder nur weiblich verhalten. Ähnlich sind sehr viele Leute nicht extrem männlich oder extrem weiblich bei der Geburt. Das heißt, wir können eigentlich sowohl biologisch als auch sozial davon ausgehen, dass wir, wenn wir über Geschlechter reden, nicht über eine Binarität reden, also Frauen und Männer, sondern über ein Kontinuum. Es gibt ganz viele unterschiedliche Ausprägungen. Und man könnte eigentlich sagen, eine Gesellschaft ist dann besonders pluralistisch, besonders interessant, besonders demokratisch, wenn sie es zuließe, dass Leute sich nach ihren unterschiedlichen Empfinden unterschiedlich eintüten lassen. Und dass man das den Leuten selber überlässt, ob sie jetzt im Moment besonders männlich sich empfinden oder besonders weiblich. Da können sich ja auch, ich meine, jeder ist ja sowieso frei, sich anzuziehen, wie er möchte. Er ist frei, sich mit den Leuten zu verbinden, die er möchte. Was interessant dabei ist, meines Erachtens, ist, warum das Recht überhaupt ein Interesse daran hat, das so stark zu regulieren. Also warum müssen wir denn Kindern unbestimmt Weiblichkeit oder Männlichkeit zusprechen? Es ist klar, dass wir im Alltagswissen einfach von der Zweigeschlechtlichkeit ausgehen. Also wir gehen von immer davon aus, wir treffen gerade einen Mann, wir treffen gerade eine Frau und wenn es nicht klar ist, dann sind wir erstmal verunsichert. Aber warum muss das Recht dieses Alltagsdenken, das es ja in vielen Bereichen gibt, widerspiegeln? Und in vielen Bereichen spiegelt das Recht ja nicht wider, was wir denken. Also, was weiß ich, viele von uns haben ein relativ ethnisierendes Weltbild. Also wir gehen davon aus, dass Leute ganz klar, was weiß ich, entweder afrikanischer oder europäischer Abstammung sind. Das steht aber auch nicht in der Geburtsurkunde. Warum muss Geschlecht in der Geburtsurkunde drinstehen, wenn es doch eigentlich das Alltagswissen dem wissenschaftlichen Denken widerspricht?
Ja.
Also wie gesagt, das wissenschaftliche Denken auch von Biologen geht davon heutzutage davon aus, wir reden von Continua, nicht von Binaritäten. Trotzdem reproduziert das Recht die Binarität. Und ich denke, dass es eine ganz interessante Frage ist. Also eine ganz klare Möglichkeit, die meines Erachtens falsch ist, ist zu sagen, nun ja, wir müssen einfach wissen, wer Frau und wer Mann ist, um eine Kontrolle über die Bevölkerung zu bewahren. Also im Pass muss halt drinstehen, ist das ein Mann oder ist das eine Frau. Das ist meines Erachtens deswegen falsch, weil wir natürlich inzwischen biometrische Pässe haben, wo Fingerkuppen und so weiter abgebildet werden und das eine sehr viel klare Aussage darüber gibt, ob jetzt die Person, die den Pass vorzeigt, tatsächlich die Person ist, die im Pass dargestellt wird als eine Geschlechtszuschreibung, wo man vielleicht vom Sehen her diese Geschlechtszuschreibung einfach nicht nachempfinden kann. Also das ist, glaube ich, die falsche Antwort. Und die andere Möglichkeit ist, dass es natürlich juridisch einiges davon abhängt, ob wir jetzt mit einer Frau oder einem Mann zu tun haben. Zum Beispiel Wehrpflicht. Das andere wichtige Gesetz ist, der andere Teil des Personenstandsgesetzes, dürfen die Leute heiraten oder dürfen die nicht heiraten? Wie Sie wissen, ist die Möglichkeit der Heirat in Deutschland ja heterosexuellen Paaren vorbehalten. Mhm. Und da muss man natürlich wissen, ist es jetzt ein Mann oder ist es jetzt eine Frau und darf diese Person, diese andere Person heiraten? Aber was dagegen spricht, meines Erachtens, ist, dass die Idee, dass nur Männer der Wehrpflicht unterliegen, eine recht altmodische Idee ist. Also das hatten sehr viele Staaten bis vor kurzem, aber seit 20, 30 Jahren wird es in sehr vielen Ländern aufgelockert. Es gibt keinen intrinsischen Grund, warum Frauen keinen Dienst an der Waffe machen können. Das sehen wir in Amerika, sehen wir in Kanada, das sehen wir in verschiedenen Ländern, dass das möglich sei. Und die Frage der Ehe, in anderen Ländern sehen wir auch, dass die, also in Kanada oder in Spanien zum Beispiel, gilt es als Sexismus, dass nur Männer Frauen heiraten können und umgekehrt, weil man deswegen einem Mann, der einen Mann heiraten möchte, aus sexistischen Gründen die Heirat verweigern würde.
Ja.
Man würde nämlich gegen den Mann diskriminieren, bloß weil er ein Mann ist. Das nennt man Sexismus.
Ja.
Und in Spanien und Kanada sagt man dann, wenn wir da das Grund, die Verfassungen jeweils aussagen, dass man dass Sexismus nicht erlaubt ist, man muss die Geschlechter gleich behandeln, dann muss man aber auch Gesetze, die für Frauen erlassen werden, die nur Männer heiraten dürfen, auch für Frauen erlassen, die andere Frauen heiraten wollen. Man kann sie ja nicht wegen ihres Geschlechts benachteiligen. Deswegen sagt Spanien und Kanada, Ehe muss eigentlich, wenn wir es überhaupt regulieren wollen, könnte ja eine kirchliche Frage sein. Was Kirchen machen, geht den Staat ja auch nichts an.
Ja.
Wenn Kirchen nur heteronormativ vorgehen wollen, ist das, denke ich, meines Erachtens eine Kirchenfrage. Aber der Staat, wenn er sich einmischt, muss er sich an seine Verfassung halten. Und wenn die Verfassung aussagt, man darf Männer und Frauen nicht diskriminieren, dann müsste man Ehen eigentlich für alle öffnen.
Ja.
Also wäre auch hier das Geschlecht nicht unbedingt notwendig, um die Institution der Ehe aufrechtzuerhalten. In anderen Ländern ist es ja auch nicht notwendig.
Ja.
Und in anderen Ländern, also Großbritannien, wird im Moment auch diskutiert, ob man tatsächlich so komplizierte transsexuellen Gesetze haben muss, wie man sie hat. Transsexuellen Gesetze bestimmen, unter welchen, was für Umständen ein Mensch, der über 18 oder 25 ist, sein Geschlecht ändern kann. Und das sind sehr komplizierte Gesetze, da wird auch festgeschrieben, was für Operationen eine Person gemacht haben muss, wer die Gutachten schreiben darf und so weiter. In Großbritannien ist schon darüber diskutiert worden, ob man statt das transsexuellen Gesetz zu ändern oder zu erlassen oder zu reformieren, einfach das Gesetz abschafft und hat sich überlegt, ob der Staat überhaupt bestimmen muss, dass eine Person Frau oder Mann ist.
Mhm.
Wenn man das nämlich nicht bestimmen würde, bräuchte man keine transsexuellen Gesetze, dann bräuchte man auch keine intersexuellen Operationen, dann würde die Bestimmung des Geschlechts nicht mehr dem Staat obliegen.
Ja.
Und wie gesagt, es ist nicht ganz klar, warum der Staat das bestimmen muss. So, jetzt ist natürlich aber das eine Frage, wenn er das so konsequent macht und in so vielen Ländern so konsequent bestimmt, dann hat diese Bestimmung vielleicht eine Funktion, die ich hier gerade nicht aufgeführt habe.
Mhm.
Und in meinem Vortrag in Halle morgen möchte ich eben darauf eingehen, was für Möglichkeiten es gibt, darüber nachzudenken, was für eine Funktion diese Geschlechtsbestimmung durch den Staat hat. Also eine Möglichkeit besteht einfach darin, dass staatliche Akteure, also Verwalter, die Realität, der sie ausgesetzt sind, die ja sehr kompliziert ist, so stark reduzieren müssen, dass sie handhabbar ist. Also, und wenn der Staat von vornherein sehr viele Entscheidungen getroffen hat, wie es ist schon vorher festgelegt, ja, ob jemand eine Frau oder ein Mann ist, dann gibt es für die Verwalter einfach eine Reduktion der Komplexität, also eine Reduktion der Schwierigkeit, mit seiner Umwelt umzugehen, die das Verwaltungshandeln einfacher machen soll. Ob das jetzt in dem Fall, den wir hier besprechen, nämlich Intersexualität, stimmt, ist wahrscheinlich nicht so einfach zu beantworten. Aber das ist so die Art von Überlegung, die ich da anstellen möchte.
Ja, es ist wirklich sehr, sehr auffällig, wie vielleicht der Wissenschaft hinterher da irgendwie so die Gesetz oder die Gesetzeslage einfach ist.
Ja.
Also es fällt ja an der Stelle wirklich sehr ins Auge. Morgen 19.30 Uhr halten Sie dann hier in Halle den Vortrag. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Thema. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke Ihnen und wünsche Ihnen morgen viel Spaß.
Dankeschön, einen schönen Abend noch.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Wiederhören.
Rebecca Pelz war das. Sie lehrt in Leipzig im Bereich der Politikwissenschaft und forscht unter anderem zur Organisation von Gender. Morgen Abend 19.30 Uhr gibt es dann hier im Audimax im Hörsaal 23 am Uniplatz den Vortrag von ihr zu hören zum Thema Sex und Staat. Mehr Infos kann man auch kriegen im Internet unter www.queereinsteigen.de.